Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und ich bin richtig froh, heute einer der ganz wenigen Sterbeforscher Deutschlands hier im Studio zu haben, Bernhard Jacobi, der etliche Bücher über Nahtoderfahrungen oder überhaupt über den Vorgang des Sterbens veröffentlicht hat. Und ich freue mich auf, ganz besonders auf dieses Gespräch. Gleich bei Neue Horizonte TV. Grüße, Herr Jacobi.
Ich grüße Sie auch. Ich
freue mich, dass Sie so schnell auch reagiert haben auf meine Einladung, hier ins Studio zu kommen nach Leipzig. Denn dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, klar, auch aus meiner Biografie, weil ich viel mit Tod und Sterben zu tun hatte. Und habe dann ein bisschen in Ihrer Biografie gesehen, dass Sie da ähnliche Erfahrungen haben, nämlich durch den Tod Ihre Eltern eigentlich zu diesem Thema gekommen sind. Weil als Sterbeforscher wird man hier nicht ausgebildet. Wenn Sie da einfach einsteigen.
Ja, ich glaube, das geht immer damit einher, dass man erst selber persönliche Erfahrungen machen muss mit dem Sterben. Und das ging bei meinen Eltern ja über einen Zeitraum von 4 Jahren. Und dann war das nachher alles parallel. Irgendjemand war in diesen 4 Jahren dann immer auf der Intensivstation oder wurde gerade wieder operiert oder machte eine Chemotherapie. Also dieses ganze Brimborium habe ich bei beiden Eltern eigentlich sehr intensiv erlebt. Und dann war es halt so, dass als meine Mutter am letzten Tag so ins Koma fiel, habe ich die Nacht bei ihr gewacht. Und dann rief mich um 22:45 mein Bruder an, der hatte mich abgelöst mittlerweile, ich möge jetzt ins Krankenhaus kommen. Und da war es so, dass ich dann vor einer Ampel halten musste und auf einmal merkte ich, wie die Seele meiner Mutter durch mein Herz geht. Das war ein ganz eigentümliches Gefühl, aber ich wusste genau, das ist das. Sie hat sich sozusagen im Augenblick ihres Todes bei mir verabschiedet. Heute weiß ich, dass sowas sehr, sehr, sehr häufig erlebt wird. Den meisten Menschen das aber gar nicht so bewusst ist, was sie da eigentlich erleben.
Was da gerade geschieht.
Genau, ja. Genau.
Das heißt, Sie konnten in dem Moment realisieren, ich fahre jetzt zwar zur Mutter, aber die Mutter ist schon gegangen.
So würde ich das sagen. Und das war so ausschlaggebend für mein weiteres Leben, weil ich dann wusste, ja, dieses Leben nach dem Tod ist ja wirklich real. Du hast es ja selber gespürt. Dass mich das aber auch dann wahnsinnig interessiert hat, möglichst viele Menschen erstmal jetzt kennenzulernen, die ähnliche Sachen berichten. Und das habe ich dann ja immer weiter so betrieben. Und dann war es eben so, 97, das werde ich dann auch nicht vergessen, das war auch so ein einschneidendes Erlebnis, da brachte die Berliner Morgenpost so einen riesigen Artikel über meine Arbeit. Und das war genau in der Woche nach dem Tod von Diana.
Oh.
Das war ja gerade diese Trauerphase, so hat es ja weltweit das noch gar nicht so gegeben. Und wir haben dann damals so viele Anrufe bekommen, hunderte von Anrufen nach diesem Artikel, dass ich dann ganz viele Vorträge machen musste und Seminare gehalten habe und gleichzeitig wollten die dann zum Teil auch Gruppenarbeit machen. Und dadurch hatte ich irgendwann durch diese Gruppenarbeit, musste ich ja die unterschiedlichen Themen Nahtoderfahrung oder Nachtodkontakte, Jenseits oder Reinkarnation, was auch immer, diese ganze Bandbreite ja vorbereiten. Und dadurch ist dann mein erstes Buch erschienen, auch Du lebst ewig. Und damals, als es kurz bevorstand, dass es veröffentlicht wird, bin ich ja auch bei der Elisabeth Kübler-Ross gewesen in Amerika und habe sie da besucht. Und ein Jahr später war ich dann nochmal da und habe ein sehr intensives Interview mit ihr gemacht.
Ja.
Aber sie war damals...
Sie ist ja eine der ersten überhaupt, ne?
Die Pionierin, muss man sagen.
War das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe und was relativ weite Verbreitung fand.
In
den 70er Jahren, glaube ich.
Ja. Sie war ja die allererste, die sich überhaupt an die Betten von Sterbenden gesetzt hat. Das war ein absolutes Tabuthema damals in den 60er Jahren. Und Anfang der 70er hat sie ja dieses berühmte Buch veröffentlicht, aber ja auch noch viele andere Bücher später über den Tod und das Leben danach. Also auch was über das Sterben hinausgeht, über Nahtoderfahrungen hat sie gearbeitet und so weiter.
Also ich habe auf einer Krebsstation gearbeitet, da wurden die Sterbenden noch aus dem Viererzimmer ins Bad geschoben.
Genau.
Also,
Genau.
Also was was da jetzt doch in den letzten 40 Jahren geschehen ist, ist allerhand, ja.
Ja, es hat sich unheimlich viel getan. Aber ich glaube, die Angst vor dem Tod und die Verdrängung dieses Themas ist heutzutage immer noch viel zu groß. Dabei haben wir heute ja ganz andere Möglichkeiten. Als meine Mutter starb, war das noch ganz schwierig. Die kriegte kaum Schmerztherapie. Heute haben wir Palliativstationen. Wir haben Schmerztherapeuten. Wir können wählen, ins Hospiz zu gehen. Wir können wählen, zu Hause zu sterben, wenn das möglich ist. Oder wir können auch in ein Krankenhaus gehen. Wie auch immer, aber diese Möglichkeiten gab es damals ja gar nicht. Da war das eine Sensation, dass ich gesagt habe, so, meine Mutter kam die letzten Tage noch vor ihrem Tod noch mal 2 Tage nach Hause, weil sie es gerne wollte. Sie wollte sich noch mal so quasi von allem verabschieden. Aber ich glaube, es ist irgendwo, ist dieses Thema immer noch so unter der Hand. So, es wird immer so verdrängt und möglichst, die meisten Menschen setzen sich dann erst damit auseinander, wenn sie selber so einen Verlust entgegennehmen müssen, wenn jemand in der Familie gestorben ist oder ein Freund oder wie auch immer. Und ich denke aber, dass es so wichtig ist für unser Leben, dass wir auch viel freier leben können, dass wir im Hier und Jetzt uns damit beschäftigen, wenn es uns gut geht. Weil die meisten sind dann ja auch völlig überfordert, wenn der Vater dann meinetwegen plötzlich Krebs hat und wissen die gar nicht, was sie reden sollen, wie sie mit dem Sterbenden umgehen sollen. Und das ist ja so etwas, was ich versuche, durch meine Bücher auch zu transportieren und auch durch die Vorträge. Und da merke ich immer, dass viel mehr Menschen, als man annimmt, natürlich sowas schon erlebt haben, aber sie oft nicht imstande sind, das erstmal zu realisieren, was sie da erlebt haben. Und erst durch so einen Vortrag oder durch ein Buch, was sie dann lesen, wird ihm plötzlich bewusst, ja, das war bei meinem Vater ja genauso. Sterben ist ja ein universelles Phänomen.
Absolut. Das Leben ist tödlich.
Das Leben endet immer tödlich.
Also ich habe es erlebt in Seminaren in den 90er, die ich gegeben habe. Da waren Frauen, die das erste Mal in ihrem Leben überhaupt über ihre Erlebnisse mit dem Tod sprechen konnten, weil zu Hause die Männer, die wollten von dem Thema nichts wissen.
Das ist ja bis heute so, dass hauptsächlich Frauen in den Seminaren sind.
Ja.
Also sehr wenig Männer. Es sei denn, es ist irgendwas ganz Gravierendes passiert, dann kann das wohl mal sein, dass 1-2 Männer dabei sind. Aber in der Regel sind es Frauen, die sich damit auseinandersetzen. Das ist heute noch so.
Haben Sie eine Idee, warum?
Ich denke einfach, dass Frauen ja auch diejenigen sind, die meistens pflegen und die begleiten. Gucken sich die Hospize an, die Ehrenamtlichen, da gibt es vielleicht 1-2 Standardmänner, aber das ist alles. Es sind meistens Frauen, die auch in diesem pflegerischen Bereich
tätig sind. Also meine Theorie war damals, dass in dem Moment, wo ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, die Wichtigkeiten meines Lebens sich verschieben.
Das ist eine sehr schöne Aussage.
Ja, und dadurch, ja also wenn ein Mann Mitte der 40er noch immer in Karrierekategorien denkend, lebend, würde zu stark sozusagen sich selber und sein Leben in Frage stellen. Und deswegen machen sie einen Bogen um dieses Thema.
Ja, für die ist Arbeit wichtiger, Karriere wichtiger, aber es betrifft jeden. Und das ist das, was mich dann manchmal wundert. Bei Vorträgen ist es mittlerweile anders. Bei Vorträgen ist es schon manchmal so, dass wir 40-50% Männer haben. Aber da muss man ja auch nichts sagen. Da muss man sich ja nicht persönlich auseinandersetzen. Im Seminar ist das ja anders. Da erwarte ich ja auch, dass die Leute sich einbringen und darüber berichten, was sie erlebt haben. Und das ist ja auch wichtig, um darüber dann auch wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und das zu erklären, auch was sie erlebt haben.
Letztendlich, also wenn man so keine Zusammenfassung, aber ein Kern Ihrer Forschung geht ja dahin, dass sich in der Beschäftigung mit zum Beispiel Nahtoderlebnissen, da haben Sie ja viele, viele Interviews geführt und Fälle aufgeschrieben, dass sich unser Menschenbild und unser Weltbild dadurch verändert, wenn wir uns darauf einlassen.
Ja.
Vielleicht können Sie das nochmal aus Ihrer Sicht.
Ich denke, gerade im neuen Buch.
Das Tor zum Himmel, was wir aus Nahtoderfahrungen für das Leben lernen können.
Da gehe ich ja vor allen Dingen darauf ein, was eigentlich diese Nahtoderfahrungen für unser Leben bedeuten. Zum einen zeigen uns ja Nahtoderfahrungen in aller Deutlichkeit auf, was wir alle erleben werden, wenn wir sterben. Das ist erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir wissen heute dadurch auch, was wirklich konkret im Sterbeprozess geschieht. Unabhängig mal da, natürlich auch davon, dass manche Sterbende auch darüber berichten, dass sie Visionen haben von der Anderswelt oder dass sie verstorbene Angehörige sehen oder solche Dinge. Natürlich, das ist ja ein Standard, ne? Das heißt auch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das heißt auch, es gibt Gott. Wir sind alle eingebunden in einen größeren geistigen Sinnzusammenhang. Und dieser Sinnzusammenhang, diese Präsenz Gottes ist ja in uns. Und ich habe deswegen auch diesen Titel gewählt, das Tor zum Himmel ist in jedem von uns in seiner Innenwelt. Mhm. Das ist nicht irgendwo außerhalb oder im Weltall oder sonst wie, sondern wir sind letztlich, und das zeigen alle Nahtoderfahrungen, nie getrennt von Gott, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Aber da kommt eigentlich die Lebenskraft her. Da kommt die ganze Energie her, die wir brauchen für unser Leben. Mhm. Und das ist in uns. Man kann es auch als höheres Selbst bezeichnen. Ne? Wir sind also im Grunde genommen ja, immer von dieser Präsenz erfüllt. Nur, das ist den meisten Menschen nicht bewusst, weil sie ihr ganzes Leben lang immer nur im Außen gucken. Und dann kommt ja noch hinzu, und das zeigt der Sterbeprozess, und das zeigen vor allen Dingen auch die Nahtoderfahrungen, dass der Tag kommt, wo wir uns sozusagen objektiv ins Gesicht schauen. Es gibt sowas wie Lebensrückschau, oder man kann es auch so ausdrücken, dass alles bewusst wird im Sterbeprozess zum Beispiel, was nicht erledigt ist, weswegen sich viele nach Vergebung sehen oder Aussöhnung, und zwar noch in ihren letzten Tagen. Ja. Plötzlich ist ihnen bewusst, wie bescheuert sie sich meinetwegen dem Sohn gegenüber verhalten haben. Und plötzlich können sie nicht früher sterben, bis dieser Sohn gerufen wird, und dann kommt er und dann spricht man sich aus und dann können sie in Frieden gehen.
Ja.
Und dann überlegen sie mal, das finde ich auch krass, darüber wird auch in der Öffentlichkeit wenig gesprochen, gegenwärtig in den Sterbeprozessen taucht ja immer wieder der nicht verarbeitete Krieg an die Oberfläche des Bewusstseins. Das zeigt also, dass etwas in uns irgendwann ist Verdrängung nicht mehr möglich. Und ich würde das sogar so in diesen Zusammenhang auch setzen, dass wir so viele Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen haben, wie nie zuvor in der Geschichte, bei den 80-, 90-Jährigen. Das hat damit zu tun, dass vielleicht so manche Seele das einfach nicht mehr erträgt, wenn plötzlich der Bann oder dieser Damm bricht des Verdrängens.
Ja.
Weil es alles auf einmal plötzlich mit Macht nach oben kommt und dann dasteht. Und da sollten wir bitte schön mal hingucken, weil das betrifft uns alle. Egal, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Kriegsgeschichten, je mehr wir unbewusst durchs Leben gehen und versuchen, also Schwierigkeiten, Probleme, die wir haben, zu verdrängen oder wegzuschieben oder zu denken, naja, das merkt ja keiner, weiß ja keiner, was in mir wirklich vor sich geht. Das kommt trotzdem alles irgendwann zum Tragen. Wir haben eine Eigenverantwortung für unser Leben. Das ist so mittlerweile eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich finde das so wichtig. Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Wir allein bestimmen, was wir aus unserem Leben machen. Wir sind nicht abhängig von anderen. Wir haben diese Kraft, diese Präsenz Gottes, wenn man das so will, oder des höheren Selbst. Das ist ja in uns, und dadurch verfügen wir eigentlich über alles wesentliche Wissen. So kommen ja auch diese geistigen Eingebungen zustande. Ich habe ja auch zwei Bücher veröffentlicht von Gregory, von meinem höheren Selbst.
Ja, ja.
Das ist ja genau sowas, und das wird einfach dann mir telepathisch übermittelt. Ich kriege dann einen Satz eingegeben. Und dann schreibe ich einfach und weiß im Prinzip gar nicht, was ich jetzt im Moment schreibe, aber das sehe ich dann ja später, und das ist immer stimmig. Das ist einfach diese geistige Quelle, die aber jeder von uns, alle Menschen, sie oder wer auch immer, in sich trägt. Aber das ist den meisten nicht bewusst, die suchen das alle im Außen. Und dann zeigen uns ja die Nahtoderfahrungen auch noch in aller Deutlichkeit, dass wir unendlich geliebt werden. Ne? Viele haben ja Angst, weil sie denken, sie haben gesündigt oder sie haben sich falsch verhalten. Aber trotz allem zeigen die Nahtoderfahrungen in aller Deutlichkeit, dass uns immer vergeben ist, wenn wir uns selber vergeben können. Und insofern ist ja auch Vergebung ein Schlüssel. Aber wir werden geliebt. Und diese Liebe, die kann man jetzt schon im Leben aktivieren in sich selbst. Die ist nämlich da. Das meine ich mit der Präsenz Gottes.
Ich würde gerne noch mal auf diese Rückschau kommen. Also das, was ich bisher darüber erfahren habe, ist ja, dass wir sozusagen eine Innenperspektive entwickeln dabei, aber nicht urteilend.
Genau.
Nicht verurteilend, so wie wir es sonst gewohnt sind, uns vor allen Dingen selber zu verurteilen, sondern wir dürfen uns die Dinge anschauen, vielleicht Reue empfinden, wie auch immer, aber da ist kein Urteil.
Das ist der ganz entscheidende Punkt. Wir werden ja nicht nur aus der Perspektive mit uns selber konfrontiert, wie wir selbst bestimmte Dinge in unserem Leben erlebt haben, sondern auch mit den Auswirkungen unserer Gedanken, Taten und Worte auf andere Menschen. Mhm. Wir sind ja im Grunde genommen als Menschen alle eins, geistig gesehen, als Geist. Der eine Geist Gottes ist in jedem,
allen. Ich habe mir das immer von der Hand, ja? So auf der Ebene denken wir sind getrennt.
Ja.
Ja. Aber wenn wir ein bisschen tiefer gehen,
genau.
Ja, und ein Quantenphysiker soll mal gesagt haben, er sieht das Leben ja als Ausstülpung, die Geburt, Ausstülpung dieses einen großen Bewusstseins und das, was wir Tod nennen, wieder die Einstülpung dieses einen großen Bewusstseins.
Genau.
Und ne, dass da natürlich das Menschenbild sich ein bisschen verändert, als wenn man denkt, wir sind alle voneinander getrennt.
Genau. Ja. Mhm. Und das Entscheidende ist einfach, dass wir selber uns ins Gesicht schauen. Mhm. Und da ist aber niemand in der geistigen Welt, der uns verurteilt in irgendeiner Weise. Mhm. Und ich meine, selbst wenn man so bekannte Beispiele wie Daniel Brinkley, der im Vietnamkrieg etliche Menschen getötet hat, selbst der ist nicht verurteilt worden. Mhm. Ihm ist nur natürlich dann der Schmerz gezeigt worden, den er angerichtet hat bei den Angehörigen und auch bei den Personen, die er getötet hat. Und dann geht es einfach darum, sich selbst vergeben zu können. Wobei ich schon glaube, dass Selbstvergebung mit das schwierigste Kapitel unseres Lebens ist. Das ist immer leichter, andere zu verurteilen oder auch anderen vielleicht zu vergeben. Aber sich selbst zu vergeben, dass man, wenn man genau weiß, da sitzt jetzt eine ordentliche Wut oder Hass oder, oder ähnliche Emotionen sozusagen, das ist ja was ganz anderes. Mhm, ne? Und darum geht es eigentlich, weil man sich sonst auch in der geistigen Welt nicht weiterentwickeln kann. Mhm. Ich habe hier ja auch versucht, also das jenseits der Nahtoderfahrung in dem neuen Buch mal genauer mir anzuschauen. Es gibt ja sehr viele Berichte, die viel weitergehen als Tunnel, Licht, Lebensrückschau, sondern auch tiefe Einblicke in geistige Welten vermitteln, also in die astralen Welten, in die Lichtwelten. Und letztlich gibt es ja auch viele Gotteserfahrungen tiefe, die sich dann ja auch wieder mit den Mystikern ganz stark ähneln. Es ist schon erstaunlich, wie viel wir eigentlich doch über diese ganz anderen, ich will mal sagen, Bewusstseinszustände wissen. Und die Erkenntnis ist ja immer auch in den Nahtoderfahrungen, dass wir viel mehr sind als unser kleines Erden-Ich. Wir sind eine ewige Geistidentität. Und ich denke, das ist mit das Wichtigste, was die Menschen heute begreifen müssen.
Da wollte ich gerade, um das nochmal zu konkretisieren. Die meisten Menschen identifizieren sich ja mit ihrem Körper. Mhm. Und ne, gerade hier im Osten sind die Menschen materialistisch aufgewachsen eben. Mhm. Und im Westen gab es natürlich auch etliche. Mit dem Tod, ne, wenn der Körper nicht mehr funktioniert, die Hirnaktivität eingestellt ist, dann ist es so, als wenn ich den Lichtschalter ausdrehe und dann ist nichts mehr.
Ja, das hatte der Taxifahrer, sagte sowas zu mir.
So,
wo fahren Sie denn hin?
Ist nichts mehr.
Was, sterben? Und
also, dass wir das nochmal konkretisieren, dass alle Nahtoderlebnisse ganz klar darauf hinweisen und für mich auch als Beweise darstellen, dass Bewusstsein unabhängig vom Körper existiert. Und das ist... Ich habe hier Hirnforscher im Studio gehabt, dieses Thema.
Ja, weil sie es nicht beweisen können, weil sie es nicht messen können, weil sie auch im Prinzip Bewusstsein nicht verstehen. Bewusstsein ist für mich Geist und Geist ist überall. Mhm. Wir sind ein Teil des einen göttlichen Geistes. Mhm. Und das zeigt sich ja gerade in Nahtoderfahrungen, dass Bewusstsein völlig unabhängig vom Körper ist. Kann man schon ganz einfach an diesen ganzen außerkörperlichen Erfahrungen sehen, wenn man sich da wirklich intensiv mal mit beschäftigen würde, das würde ich auch so manchem Hirnforscher mal raten, die erleben wirklich Dinge, die sie gar nicht wissen können. Mhm. Ne? Die befinden sich plötzlich tausende Kilometer entfernt vom Ort des Unfalls meinetwegen und können genau beschreiben, was ihre Angehörigen zu diesem Zeitpunkt gesagt oder getan haben. Mhm. Oder viele, die gerade gestorben sind, verabschieden sich ja auch im Augenblick des Todes von ihren Angehörigen, dass sie auf einmal das Gefühl haben, der ist da, da ist ja eine Präsenz oder sie hören oder sie sehen vielleicht sogar, haben vielleicht sogar eine Erscheinung. Das gibt es ja alles. Und diese außerkörperlichen Erfahrungen zeigen einfach, dass unser Bewusstsein, sobald es den Körper verlassen hat, unbegrenzt ist. Wir sind jetzt hier begrenzt. Mhm. Ich versuche das immer in den Vorträgen auch den Leuten so klar zu machen, wenn wir uns so jetzt gegenüberstehen oder gegenüber sitzen in diesem Moment, kann ich sie jetzt sehen. Aber ich kann nicht sehen, was hinter mir ist. Ich kann nicht sehen, ob hier vielleicht irgendein technisches Gerät irgendwo in der Ecke des Raumes steht. Mhm. Wir haben immer nur eine begrenzte Perspektive. Mhm. Wenn zum Beispiel 5 Leute denselben Unfall beschreiben, gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Das liegt einfach daran, dass wir immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit sehen. Mhm. Ja? Und das ist der Punkt, der wirklich darauf hinweist. Und das vor allen Dingen auch, dass eben eine Bewusstseinskontinuität in dem Moment, wo der Körper verlassen wird, besteht. Das heißt, ich verfüge weiter über ein Ich. Ich weiß schon jetzt erstmal noch, dass ich Bernhard Jacobi bin. Mhm. Und ich denke dann an meine Mutter und bin unmittelbar in ihrer Gegenwart. Und der andere denkt an seinen Vater und ist in seiner Gegenwart oder an seine Kinder oder an wen auch immer. Und das Auch das spiegelt sich ja im Sterbeprozess durch diesen Augenblick des Todes, wo so viele Menschen auch diese Wahrnehmungen haben. Sie sind nicht am Sterbeort meistens dann da, sondern sie sind zu Hause, weil sie sich ausruhen müssen oder Ähnliches. Mhm. Und ich meine, dieses Gewahrsein von allem, was ist, geht dann tatsächlich bis in die Unendlichkeit, wo man es dann auch nicht mehr beschreiben kann und bis zur Verschmelzung direkt mit der Urkraft, die wir Gott nennen. Und die immer als bedingungslose Liebe dargestellt wird. Das ist aber etwas, was der Mensch sich auch nicht wirklich vorstellen kann. Mhm. Aber im Sterbeprozess ist es auch so, dass am Schluss der Mensch, der dann wirklich loslassen kann, und das schaffen die meisten ganz zum Schluss auf jeden Fall, dass sie dann in die Liebe erwachen. Mhm. Und darum geht's. Mhm. Um nichts anderes. Und das können wir aber schon im Leben haben.
Also schon im Alten Testament, die Psalme, Herr, lehre uns sterben, auf dass wir klug und weise leben. Könnten wir vielleicht doch nochmal für die, die sich überhaupt noch nicht mit diesem Thema beschäftigen, noch einige Beispiele dieser außerkörperlichen Wahrnehmung schildern, wo ganz klar ist, diese Perspektive kann nicht sozusagen von einem auf dem Boden liegenden oder auf dem OP-Tisch liegenden Menschen eingenommen werden.
Also ich habe da so ein Standardbeispiel, was ich immer wieder gerne erzähle.
Ja, gerne auch das Standardbeispiel.
Eine Frau hat eine schwere Kaiserschnittgeburt. Sie tritt aus dem Körper aus und schaut zunächst dabei zu, es kommt zu Komplikationen, und schaut zunächst dabei zu, wie die Ärzte sich sozusagen um ihren Körper bemühen. Dann schwebt sie in den Nebenraum, wo ihre soeben geborene Tochter gebadet wird. Die kann sie noch gar nicht gesehen haben, weil sie ja mit dem Körper sozusagen auf dem Operationstisch zu diesem Zeitpunkt steht. Dann denkt sie sozusagen an ihren Sohn, der sich zu dem Zeitpunkt damals auf Sylt befand und befindet sich augenblicklich in dem Hotel, wo er gerade sein Mittagessen zu sich nimmt. Und später kann sie dieses Hotel beschreiben. Und später fährt sie sogar nach Sylt hin, um sich selber davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich in diesem Raum gewesen ist. Und es hat sich so als zutreffend erwartet. Das heißt also, alles wird gleichzeitig erlebt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt einer solchen Erfahrung.
Also dass gar das keine heißt, Zeit, können, Raumzeit
genau, besteht. Raum und Zeit heben sich auf und dann wird sich erlebt man alles gleichzeitig und dann kann man hier was erleben, da was erleben, da was erleben, da was erleben, da was erleben, wie auch immer. Man hat auf einmal einfach eine ganzheitliche Perspektive und sieht dann natürlich das oder befindet sich da, auf was man sich fokussiert. Mhm. Ne? Aber das ist so, in der Nahtoderfahrung wird es immer wieder als 360-Grad-Blick sozusagen beschrieben. Ne? Sodass man so wie so ein Kreis alles gleichzeitig Aber es gibt dann keine Grenzen mehr. Mhm. Es gibt keinen Raum mehr, es gibt keine Zeit mehr. Man kann alles wahrnehmen. Anita Morjani hat es ja in ihrem Buch Heilung im Licht auch sehr deutlich beschrieben. Sie lag im Sterben auf der Intensivstation und tritt dann aus dem Körper aus. Und plötzlich nimmt sie wahr, dass ihr Mann 10 Meter von der Intensivstation entfernt sozusagen mit dem Arzt spricht über ihren Bewusstseinszustand. Damit aber nicht genug. Mhm. Gleichzeitig spürt sie, dass ihr Bruder aus Indien auf dem Weg ist nach Hongkong, um bei ihr zu sein, mhm, in ihrem Sterben. Und sieht ihn plötzlich dann auch an einem Flughafen. Und das ist ja alles auch verifiziert. Es gibt so viele Beispiele. Und da frage ich mich immer wieder, das kann man doch nicht mehr mit Halluzinationen, Endorphine, Sauerstoffmangel oder sonst was abtun. Es ist, mhm, ja einfach vorhanden. Und wenn man die Größenordnung von Nahtoderfahrung, ein französischer Arzt, Dr. Charbonnier, hat Ende letzten Jahres eine Studie veröffentlicht, da sagt er, es gibt mindestens 60 Millionen Menschen gegenwärtig auf der Welt, die Nahtoderfahrung erlebt haben. Mhm. Also man muss ja auch mal sehen, dass das immer häufiger erlebt wird, schon deswegen, weil wir heute ganz andere Möglichkeiten für die Reanimation haben.
Genau.
Das ist ja alles viel mehr verfeinert als noch vor 20 Jahren.
Und die Bereitschaft, darüber zu sprechen.
Ja gut, das ist natürlich ein anderer Bereich, das ist unterschiedlich. Also ich muss sagen, dass ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass manche Menschen erst nach 20 Jahren zum ersten Mal darüber sprechen. Weil sie oft, wenn man jetzt einfach so mal einen Normalbürger sieht, der wird dann wieder wach auf der Intensivstation, hat vielleicht eine Lebensrückschau erlebt oder irgendwelche Landschaften gesehen oder das göttliche Licht. Mhm. Und dann will er das vielleicht der Krankenschwester erzählen und dann wird er abgeblockt. Das ist, mhm, immer noch so. Mhm. Mhm. Das ist längst nicht so, dass alle Menschen dafür offen sind.
Also ich habe die Erfahrung gemacht und es wird auch in der Literatur durchaus beschrieben, dass Ärzte und Krankenschwestern, aber vor allen Dingen Ärzte, die Berufsgruppe sind, die am meisten Angst vor dem Tod haben.
Genau. Genau.
Also, ne? Deswegen
ja, für da die, auch das kann nicht sein, das darf
ist
nicht
ja
sein.
Ein Versagen.
Und man wird nicht, man will nicht darüber sprechen, obwohl, mhm, ja viele ganz detaillierte Hinweise geben, dass sie genau wussten, wer ihnen das Gebiss eingesetzt hat und wo das gelandet ist und alle solche Sachen. Das kann man ja nur im außerkörperlichen Zustand so wahrnehmen. Mhm. Ne? Mhm. Und insofern frage ich mich immer, ja, gucken die da nie, warum gucken die da nicht hin? Aber trotzdem bleiben die Nahtoderfahrungen und auch Sterbeprozess Tabuthemen.
Noch immer.
Es sind immer noch Tabuthemen. Mhm. Ich kann nur sagen, ich erlebe es halt viel zu oft noch, dass wenn ich telefoniere ja auch gern mit Menschen, mhm, wenn die mir Mails schreiben, schreibe ich immer zurück, schickt mir eure Telefonnummer. Ich mag ja, da nicht hier dann ewig da.
Kann man sich einen Wolf schreiben?
Weil oft geht es dann um Dinge, die gar nicht angesprochen werden, was sie eigentlich wollen. Mhm. Ne? Mhm. Und ich kriege es ja immer und immer wieder erzählt. Aber sie finden oft auch niemanden, mit dem sie mal darüber sprechen können. Mhm. Das ist gar nicht, mhm, so einfach. Mhm. Oder sie haben die Befürchtung, die anderen denken, ich bin verrückt.
Klar.
Oder habe einen Schaden oder wie auch immer. Ne? Oder manche einfach, die können auch mit diesem veränderten Weltbild eines Nahtoderfahrenen überhaupt nicht umgehen. Mhm. Das muss man auch mal sehen.
Also der Punkt ist ja letztendlich die Konsequenzen, ja, wenn man sich darauf einlässt, sind ja gigantisch.
Ja.
Also für mein Leben.
Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man irgendwo auf der Intensivstation wieder wach wird und ist automatisch ein neuer Mensch, sondern es ist ein ganz großer Transformationsprozess, den man dann durchlaufen muss. Mhm, mh. Weil man jetzt genau weiß, worum es eigentlich wirklich geht. Und letztlich wissen die Leute, dass das Allerwichtigste die Liebe ist. Das heißt also, sie verändern auch ihr Leben, mhm, und ihre Wertschätzung, weil sie begriffen haben, dass diese Liebe nicht nur personenbezogen ist, sondern sich auf alles eigentlich erstreckt, mhm, weil wir ja alle eins sind, hatten wir vorhin schon. Mhm. 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 Und das sind aber das umzusetzen und das sich bewusst zu machen, das, mhm, ist schwierig.
Mhm. Also ne, Sie mit den wichtigen Dingen hatten wir, ne, dass wenn ich weiß, dass wenn ich noch Groll gegen jemanden hege, nicht verzeihen kann, dass wenn es dann ans Sterben geht, mich das behindert.
Genau.
Ja, also mich nicht leicht werden lässt oder das Sterben dann schwieriger. Jedenfalls habe ich immer wieder ich mache ab und zu mal Trauerreden, immer wieder davon erfahren, ja, die Menschen, die noch im Groll sind, dass deren Sterbeprozess dann tatsächlich auch wesentlich schwieriger sich gestaltet, als wenn jemand vielleicht noch auf dem Sterbebett sich versöhnt hat. Ja, oder ausgesprochen hat und
diese Konsequenz. Ich würde heute noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, das ist ein lebenslanger Prozess und das sollten wir uns immer wieder anschauen, was bei uns noch im Argen ist und womit wir noch Probleme haben, einfach auch um mehr Frieden zu finden und Gelassenheit, weil dann brauchen wir das Sterben nachher auch nicht mehr zu fürchten, wenn wir unsere Dinge halbwegs erledigt haben. Mhm. Und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, damit der Tod als Freund kommt, weil ich da eigentlich so diesen ganzen Sterbeprozess, diesen Transformationsprozess, will ich mal sagen, den wir alle durchlaufen werden, früher oder später, ganz genau beschreibe, dass man sich daran auch orientieren kann einfach, damit man jetzt versucht, diese Gelassenheit zu finden. Mhm. Weil keiner von uns weiß, wann der Tag kommt, wo wir sterben werden. Ich kann morgen einen Unfall haben und weg bin ich. Oder
dann hilft auch keine Lebensversicherung.
Nein. Ich meine, wenn ich das jetzt immer auch jetzt mit diesem Erdbeben wieder, was wir gerade haben da in Italien, es gibt keine Sicherheit gegen die Wechselfälle des Lebens. Mhm. Und hätte, würde, könnte und könnte man das, und hätte man das nicht verhindern können. Wir können sowas nicht verhindern, weil es ist einfach etwas, was schicksalsmäßig passiert und aufgrund bestimmter Vorgänge in der Erde. Das ist nun mal so. Man lebt da oder man lebt da nicht.
Einen Aspekt würde ich gerne noch vermitteln, und zwar die Wahl des Zeitpunkts des Todes, beziehungsweise dieser letzten Transformation. Wir hatten kurz vorher nochmal drüber gesprochen, dass Sie das nochmal auf den Punkt bringen, denn das hat ja ganz vielen, vielen Menschen Selbstvorwürfe eingebracht, dass sie gerade aus dem Zimmer gegangen
waren, muss ich jetzt mal
Kaffee gekocht haben.
Muss ich mal kurz ausholen, weil ich denke einfach, man muss sagen, jeder Sterbende weiß ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass er gehen wird. Das kann man sogar bei Menschen nachvollziehen, die plötzlich gestorben sind durch einen Unfall oder durch einen Flugzeugabsturz oder sonst wie, dass sie vorher bestimmte Dinge ins Reine gebracht haben und erledigt haben. Das ist ein unbewusstes Wissen. Und der Sterbende, der braucht ja zum Schluss diese Ruhe und Stille, um sich auch dann sozusagen fallen lassen zu können. Und wenn Angehörige zum Beispiel dann immer noch klammern, und ich habe das mal gehabt, um ein Beispiel zu geben, ich habe meine Frau begleitet vor einigen Jahren, die hatte Magenkrebs und in dem Moment wirklich unheimliche Schmerzen. Und in dem Moment, wo sie starb, nahm der Mann sie in beide Arme und schrie ganz laut, du kannst mich doch nicht alleine lassen. Das ist natürlich jetzt keine geglückte Sterbebegleitung, das kann man wirklich nicht so bezeichnen. Aber der Sterbende spürt ganz genau, schon allein dadurch, dass er ein erweitertes Bewusstsein entwickelt. Das heißt also, er ist teilweise schon vor dem eigentlichen Tod außerhalb des Körpers. Dadurch kriegt er alles mit, was im Raum geschieht. Das sollte man sich auch, ganz wichtig, immer wieder bewusst machen.
Nie über den Sterbenden hinweg, sich über Fußball oder sonst was
oder
so zu tun, als...
Ja. Oder über die Verteilung des Erbes oder solche Streitigkeiten.
Ja. Ne?
Es ist ein Unding. Aber es ist unabhängig davon, ob jemand bei Bewusstsein ist, ob er nicht bei Bewusstsein ist oder ob er im Koma liegt. Er kriegt es gerade auf dieser anderen Bewusstseinsebene alles mit. Und er spürt dann natürlich auch ganz genau, ob die Ehefrau bereit ist, ihn gehen zu lassen oder nicht. Und deswegen muss man auch nochmal sagen, dass der Sterbende ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ganz genau bestimmen kann, wann er gehen will. Und er wird dann den Zeitpunkt wählen, wo die Ehefrau, die vielleicht 15 Stunden ununterbrochen am Bett sitzt, das Zimmer verlässt, um sich einen Kaffee zu holen oder auf die Toilette zu gehen. Und dann stirbt er. Und da braucht man überhaupt kein Schuldgefühl haben, weil der Sterbende sucht sich den Zeitpunkt, der für ihn richtig ist. Andererseits kann es auch sein, dass er unbedingt in der Gegenwart der Lieblingstochter sterben will die damit umgehen kann.
Oder ne, die aber meinetwegen noch eine weite Reise vor sich hat.
Genau.
Und dann wartet er so lange.
Genau.
Ja, ja.
Ne? Mhm. Aber ich meine, ich weiß ja nicht, wo die Schuldgefühle immer herkommen. Keiner von uns kann heute sagen, um 17.13 Uhr heute Nachmittag stirbt der und der. Mhm. Das können wir nicht wissen. Mhm. Und niemand kann auch ununterbrochen am Bett sein. Mhm. Aber wichtig ist, wenn die akute Sterbephase da ist, dass man nicht mehr versucht zu klammern.
Das ist das eine, aber auch tatsächlich, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Männer, die sehr autonom gelebt haben, sprich ihre Entscheidung immer im Stillen gefällt und dann mitgeteilt haben. Mhm. Hab so einen Fall ja miterlebt, ganz frisch vor ein paar Jahren. Der hat seine Entscheidung immer selber gefällt und dann seiner Ehefrau mitgeteilt. Und wir waren da am Sterbebett und er konnte nicht gehen. Und dann meinte die Ärztin, vielleicht ist es besser, wenn sie gehen. Mhm. Und dann fiel der Mutter, ne, oder der Ehefrau halt an, ja, der hat eigentlich immer alles allein. Das Wichtige hat er immer alleine gemacht. Mhm. Nach 20 Minuten, nachdem wir gefahren waren, kam der Anruf. Mhm. Genau. Jetzt ist er gegangen.
Das kann man immer wieder beobachten. Und das zeigt auch, dass Sterbende viel mehr mitkriegen, als wir denken. Mhm. Und das sollte man sich wirklich immer wieder bewusst machen, dass dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man nichts mehr tun kann, wo man nur noch da sein kann. Mhm. Und möglichst nicht mehr klammert oder festhält oder sonst wie. Weil wenn das Sterben können wir sowieso nicht beeinflussen, wenn es kommt. Mhm. Und eigentlich haben die Angehörigen, in der Regel sind es ja längere Sterbeprozesse, die nicht nur in einem Tag ablaufen, sondern über längere Zeiträume, haben ja eigentlich auch durch eine schwere Erkrankung immer ganz gut die Möglichkeit, sich auch mal darauf einzustellen. Dennoch ist es immer wieder so, dass wenn der Tod denn eintritt, ist er plötzlich.
Ja.
Und dann darf er auch nicht sein. Mhm. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest.
Mhm. Was für so als Fazit für die, die nur davon erfahren haben, nicht das selbst erlebt haben, was könnte da die Konsequenz für deren Leben sein? Wenn sie das als wahr ansehen?
Ich denke, sie werden gelassener. Ich denke, sie haben weniger Angst, weil das ja alles im Grunde genommen natürliche Prozesse sind. Mhm. Das wissen wir seit vielen Jahren, obwohl es natürlich nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, der Massen ist. Aber die Auseinandersetzung mit dem Sterben und mit dem Tod zu einem Zeitpunkt im Leben, wenn man nicht davon betroffen ist, kann nur positive Konsequenzen haben für einen selbst. Weil ich denke einfach, dass man dann auch viel mehr das Leben zu schätzen weiß, dass man den Augenblick zu schätzen weiß, angesichts der eigenen Vergänglichkeit. Weil das ist ja ein Teil von uns. Aber das sollte man sich bewusst machen, sollte man nicht verdrängen. Mhm. Mhm. Ne? Und zu erkennen, dass wir Liebe sind und dass wir die Möglichkeit haben, diese Liebe jetzt schon in uns erwachen zu lassen. Und dann fühlen wir uns auch geborgen und dann fühlen wir uns auch und das ist ja das Entscheidende mit dem Höheren Selbst, es wird vieles gefügt und wir werden geführt, wenn man Vertrauen in die geistige Welt setzt. Wir werden alle begleitet, bloß die meisten Menschen hören ja nicht ansatzweise oder vernehmen vielleicht nicht mal so ihre sogenannte innere Stimme oder trauen auch ihrer Intuition nicht, weil sie viel zu sehr am Ego sind. Mhm. Bloß all das zeigt uns doch, diese ganzen Prozesse oder Nahtoderfahrungen oder auch Jenseitserfahrungen oder sonst wie, dass wir eigentlich keine Angst haben brauchen vor dem Sterben. Aber das ist die größte Angst.
Was sagen Sie zu Organspenden? Weil mittlerweile, also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt und sag mal, die Hinrichtungszahlen in China sich anschaut oder eben wie viele hier Hirntod erklärt werden, und dann werden sie ausgeweidet und die Organe werden verkauft.
Organspende ist natürlich ein absolutes Tabuthema. Und ich will nur mal sagen, wenn man sich mit diesen Prozessen beim Sterben beschäftigt hat, dann weiß man, dass jemand, der für Hirntod erklärt ist, nicht endgültig tot ist, weil man ja praktisch auch Organe nur lebend frisch entnehmen kann. Also das heißt, der Todeszeitpunkt wurde gesetzlich vorverlagert, um sozusagen eine Handhabe zu haben, in den Organismus des anderen Menschen einzugreifen und das Organ lebensfrisch sozusagen zu entfernen, wenn jemand auch bloß eine Sekunde wirklich tot ist, also diese Silberschnur endgültig durchtrennt ist, dann sind die nicht mehr verwertbar. Mhm. Insofern denke ich, muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wer das unbedingt will, dem würde ich dann auch nicht abraten. Aber man sollte sich schon mit diesen Hintergründen beschäftigen. Und andererseits, was die Empfänger betrifft, ist es ja auch häufig so, dass erhebliche Persönlichkeitsveränderungen eintreten. Mhm. Also ich finde, das ist ein sehr schwammiges Thema. Und ich persönlich würde überhaupt, ich weiß genau, ich möchte kein Organ, kein Fremdes und ich möchte auch kein Spenden. Mhm. Aber das ist meine Meinung. Ja. Ich will da nicht die Leute
beeinflussen. Also, ich wollte auch ein ganz, ganz persönliches Statement dazu einfach mal von Ihnen hören, weil ich dem auch sehr, sehr skeptisch gegenüber bin, weil uns das so reduziert, also diese Vorstellung,
dass... Sie müssen immer bedenken, dass derjenige, dem das Organ entnommen wird, ja nicht wirklich tot ist, sondern er kriegt es ja sowieso aus dieser anderen Perspektive mit. Mhm. Und wenn der sich nicht damit beschäftigt hat und die Eltern vielleicht sich entschlossen haben, vom Sohn das Herz zu spenden, der einen Motorradunfall gehabt hat, dass er das gar nicht versteht und dass der vielleicht in Panik gerät. Mhm. Das ist durchaus möglich. Mhm. Der wird ja orientierungslos sein.
Ja.
Richtig tot ist er erst dann, wenn die Maschinen abgestellt werden. Mhm. Mhm. Und das ist ein Zwischenzustand. Wir greifen in einen Zwischenzustand ein. Mhm. Obwohl ja, trotzdem muss man ja sagen, dieser Hirntod ist ja eigentlich irreversibel. Ich habe auch noch nicht gehört, dass jemand aus dem Hirntod zurückgekommen ist.
Also das vielleicht auch nochmal gut zu wissen. Das Wort Hirntod heißt ja, dass also beim EEG, beim Elektroenzephalogramm, eine Nulllinie über einen bestimmten Zeitraum ist. Das heißt, die Nahtoderlebnisse sind nicht da, wo der Hirntod war. Also sprich, es sind da keine zurückgekommen. Habe ich das eben richtig verstanden?
Also aus dem Hirntod?
Ja.
Nee.
Das nicht.
Ja. Aber trotzdem erleben die dasselbe. Weil das ist ja praktisch dann der Moment, wo die Seele sich langsam vom Körper löst. Darum geht es ja am Sterben. Mhm. Und das ist ja das genau, was an der Schnittstelle geschieht. Mhm. Und deswegen kriegen sie es mit auf der anderen Ebene.
Also das Wort Hirntod und klinisch tot?
Ja, ist ein Unterschied. Muss man unterscheiden. Wobei man ja auch das fand ich auch interessant, jetzt in dieser aktuellen AWARE-Studie, die ja schon seit einigen Jahren, das ist die größte Nahtodstudie, die jemals erfolgt ist, erfolgt in vielen Ländern Europas, man ja auch davon abgeht, über Nahtoderfahrungen zu sprechen. Und stattdessen müsste man eigentlich sagen, ich habe es auch in meinem neuen Buch genau beschrieben, es sind eigentlich echte Todeserlebnisse. Diese Menschen, die klinisch tot sind, da hört das Gehirn auf und da setzt das Herz aus und die sind in dem Moment dann außerhalb des Körpers. Mhm. Und im Grunde genommen muss man einfach auch von der Definition her sagen, das sind echte Todeserlebnisse. Nur, dass eben diese Silberschnur noch nicht gerissen ist und dass sie noch zurückkommen konnten. Mhm. Das sind echte Jenseitseinblicke. Mhm. Aber das ist auch etwas, was in der Forschung dann hin und her und vor und zurück diskutiert wird. Und der eine behauptet dieses und dann ist man nachher wieder bei Halluzinationen, Endorphine, Sauerstoffmangel. Wobei sich in allen seriösen medizinischen Studien der letzten 5 Jahre immer wieder gezeigt hat, Bewusstsein ist unabhängig vom Körper.
Immer wieder.
Das ist einfach eine ganz klare Sache. Also sind es auch echte Jenseitseinblicke. Mhm. Man mag das ja nicht akzeptieren. Das ist eine andere Sache.
Haben Sie mit Kontakt zu Ärzten und konnten mit Ihnen darüber sprechen, also dass Sie, dass Ärzte, die ja, sag mal, seit 80 Jahren locker in einer materialistischen Medizin praktisch erzogen werden und
gelehrt werden? Ich will mal so darauf antworten, dass die Ärzte, das kommt natürlich vor, die in meine Seminare kommen, die sind ja offen für diese Themen. Mhm, und es bringt auch nichts mit anderen, die das nicht hören wollen. Mhm. Ich muss hier keine Überzeugungsarbeit für irgendwas leisten, weil ich denke, diese Sachen als solche, die in den Büchern beschrieben werden, die sprechen für sich.
Mhm, mhm. Ja? Also keine
Überzeugungsarbeit? Was soll ich mit meinem Hausarzt darüber diskutieren, ob er das gut findet, Organspende oder nicht, oder ob er glaubt, dass Nahtoderfahrung real ist oder nicht. Mhm. Ich weiß von meinem Hausarzt, dass er diese Bücher liest. Das ist ja schon was. Mhm.
Mhm. Also dass da zumindest in den letzten Jahren ein Interesse...
Das Interessante ist ja einfach, dass es Ärzte sind, Mediziner auf der ganzen Welt, die im Moment eben diese große Studie machen, diese AWARE-Studie. Und halt, man macht ja heutzutage prospektive Studien. Das heißt also, man befragt Menschen direkt nach einem Herzstillstand. Schon auf der Intensivstation. Und so hat man ganz viel Material erzeugt, was im Grunde genommen sich ja immer wieder bestätigt. Und immer wieder und immer wieder. Und das zeigt ja auch, dass Bewusstsein unabhängig vom Körper existiert. Das zeigt es ja in aller Deutlichkeit. Diese ganzen Erlebnisse für sich, wenn man sich auch bloß mit einer Nahtoderfahrung, wo ein bisschen mehr so von dieser Außerkörperlichkeit auch beschrieben wird, wirklich auseinandersetzt, dann sieht man einfach, die erleben Dinge, die sie gar nicht wissen können. Ich kann nicht wissen, wenn ich auf der Intensivstation bin und operiert werde und habe einen Herzstillstand bei der Operation, dass meine Frau im Wartezimmer mit ihrer roten Hose sitzt. Das kann ich einfach nicht wissen. Aber das sind ja konkret immer wieder die Dinge, die benannt werden.
Und im Prinzip eröffnet sich natürlich durch das Auseinandersetzen mit diesem Thema beziehungsweise sich einlassen auf diese Welt sich, Phänomene wie Telepathie sind dann völlig normal und real.
Ja, natürlich.
Also, dass wir, wenn wir schon geistige Wesen sind, dass wir eben auch geistig miteinander verbunden sind und diese Synchronizitäten des Alltags
erleben. Und das ist ja auch in der Nahtoderfahrung ganz offensichtlich, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt. Dieses Wiedererinnern, so will ich mal sagen, wer man wirklich ist, das erfolgt immer. Auch bei einer Nahtoderfahrung. Sie sind sich auf einmal darüber bewusst, dass sie viel mehr sind, ich habe es ja anfangs schon gesagt, wie das kleine Erden-Ich. Weil dieses Ego, was uns heute immer so zu schaffen macht, dann nicht mehr existiert. Und trotzdem sind sie sich ihrer selbst bewusst. Aber auf einer höheren Warte. Und deswegen erklärt das auch, warum viele sagen, ich wollte am liebsten gar nicht zurückkommen, weil das so angenehm war, weil diese Liebe so umfassend war, allgegenwärtig war. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt, heißt es dann in vielen Berichten. Das ist ja auch so.
Gibt es Studien, die sozusagen Menschen begleitet haben über längere Zeit, die ein Nahtoderlebnis erfahren haben? Also was sich sozusagen in ihrem Leben verändert hat?
Das ist diese ganzen Persönlichkeitsveränderungen ist ein Schwerpunkt der internationalen Forschung.
Mittlerweile?
Ja, absolut. Da gibt es auch viele persönliche Berichte. Ich erinnere da an Sabine Mähne oder an diesen eben Alexander. Das war ein ganz berühmter Hirnchirurg aus Amerika, der ein ganz tiefes Koma-Erlebnis hatte oder Nahtoderfahrung gehabt hat, der übers Jenseits berichtet und der vorher überhaupt nicht geglaubt hat, dass solche Dinge möglich sind.
Ja.
Jetzt ist gerade von einem Herrn Party ein eher ähnlicher Bericht erschienen. Also es gibt da auch in diesen ganzen Forschungen, das ist ja das, der Pim van Lommel hat es ja schon festgestellt in seinem endlosen Bewusstsein, dass es ungefähr 7 Jahre dauert, bis ein solches Erlebnis integriert werden kann.
Integriert heißt voll erfasst werden und zu meinem Habitus
oder genau, so. Genau, dass wirklich sich grundlegend die Persönlichkeit dadurch verändert.
Und die vielleicht auch das dann erst darüber sprechen können?
Genau.
Das ist ein ziemlicher Strauß, der sich da eröffnet, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Was hat es für Sie persönlich?
Also ich muss sagen, ich kann nur sagen, ich habe heute überhaupt keine Angst mehr vor dem Sterben. Ich freue mich in gewisser Weise drauf. Und wenn ich morgen sterben muss, dann muss ich sterben. Ich habe da so eine Gelassenheit entwickelt. Und für mich bedeutet es natürlich auch, dass ich es wichtig finde, dass dieser gesellschaftliche Prozess angestoßen wird, zu erkennen, dass wir natürlich auch im Moment an einem Scheideweg stehen,
als
gesamte Menschheit, wo wir uns für die Angst oder auch für die Liebe entscheiden können.
Das Wort Krise, das ich,
ne? Genau,
ja, genau. Entscheidung.
Genau.
Ja.
Ja. Genau. Und das finde ich, also das ist so offensichtlich, dass einfach das Göttliche in uns erwachen will. Und zwar in diesem Leben.
Erwachen in dem
und
Sinne,
dass wir uns wieder erinnern, wer wir eigentlich sind.
Ja. Ja. Nicht so in dem Sinne, als wenn es mal weg gewesen wäre,
genau.
Sondern nur außerhalb unserer Wahrnehmung.
Genau.
Das Gewahrwerden, das Erwachen.
Genau.
Mhm. Herr Jacobi, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben wirklich einen schönen Bogen bekommen und dass im Prinzip dieses Thema ein Schlüsselthema ist.
Genau.
Und zwar nicht nur für die Zukunft, sondern
für das Jetzt. Für das Jetzt.
Genau.
Genau.
Also indem ich mich mit dieser Frage auseinandersetze, dass ich dann das Jetzt wesentlich bewusster und freier, liebevoller
es gestalten befreit.
Kann. Ja, befreit. Herzlichen Dank, Herr Jacobi. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut. Ich hoffe, es ging Ihnen ähnlich. Wir werden natürlich in der Legende auch die Homepage sterbeforschung.de nochmal einblenden. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und ich hoffe auch, dass es für Sie ein großer Gewinn war und dass Sie sich diesem Thema in Zukunft noch mehr widmen und dass es Ihnen mehr Freude und Liebe in Ihrem Leben vermitteln möge. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis bald bei Neue Horizonte TV. Tschüss.